ARD. SWR Kultur. Forum.
50 Jahre Apple, der Mythos vom guten Tech-Giganten. Am Mikrofon ist Carsten Umlauf. Als Firmengründer Steve Jobs am 5. Oktober 2011 starb, da gab es einige, die glaubten, dass Apple keine große Zukunft haben könnte. Sein Nachfolger Tim Cook hat sie eines Besseren belehrt. Zeitweise war Apple ökonomisch gesehen das wertvollste Unternehmen der Welt und blickt nun auf eine sehr erfolgreiche 50-jährige Geschichte zurück. Inwiefern hat die am 1. April 1976 gegründete Firma den Alltag von vielen Menschen verändert? Was hat die Entwicklung von technischen Geräten mit der Idee von Freiheit oder gar Spiritualität zu tun? Und verfängt noch der Mythos vom unangepassten Start-up, von dem firmeneigenen Motto »Think different«, wenn gleichzeitig Donald Trump umgarnt und der nächste Massenmarkt angesteuert wird? Darüber diskutieren heute die Journalistin Lisa Hegemann von der Zeit, der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen und der Journalist und Blogger Richard Gutjahr. Herr Gutjahr, das erste iPad geht nach Bayern, so hieß es 2010, in typisch landespatriotischem Duktus. Und Sie hatten es in der Hand, nach fast 24 Stunden Wartezeit vor dem Apple Store in New York, richtig? Das ging damals viral. Auf die Gefahr hin, dass Sie das schon tausendmal gefragt wurden und darauf angesprochen wurden. Können Sie sich an diesen Moment noch erinnern, kurz bevor dann die Tür aufging? Was war das Aufregende daran?
Ich kann mich sehr gut daran erinnern, Umlauf. Ich wurde jüngst letzte Woche erst von meinem Sohn drauf angesprochen. Der hat das nämlich, er ist 14 Jahre alt und der hat das jüngst im Internet entdeckt. Ich habe das damals natürlich groß zelebriert auf YouTube und ich habe die Leute mitgenommen damals. Also wenn man meinen Namen googelt und iPad, dann findet man eine ganze Serie davon, weil ich hatte ja Zeit. Ich lag vor dem Apple Store Fifth Avenue, diesem ikonischen Bau direkt am Central Park und habe darauf gewartet, dass die Tore aufgehen und ich dieses Gerät endlich in Empfang nehmen kann.
Was hat Sie überhaupt geritten, dahin zu fahren zu dem Zeitpunkt?
Wissen Sie, ich bin ein, man kann sagen, also für alle, die Asterix und Obelix kennen, ich bin als kleines Kind in einen Bottich mit Apfelsaft gefallen und seitdem verfolgt mich diese Firma. Es ist tatsächlich so, hier hinter mir steht der erste Apple Macintosh, der auch damals in Deutschland verkauft worden ist, 1985. 10.000 D-Mark hat das Ding gekostet und mein Vater, der damals bei der Max-Planck-Gesellschaft gearbeitet hat, hat sich dieses Ding gegen die Vorschriften in seinem Haus, weil Computer waren streng verboten für Mitarbeiter, hat er sich das privat gekauft und in sein Büro gestellt. Und nach der Schule bin ich dann immer zu ihm gefahren und habe mich halt stundenlang hingesetzt und habe das Ding im Grunde genommen ja, beschlagnahmt.
Frau Hegemann, können Sie das nachvollziehen? Also Sie waren 2010 noch ein bisschen jünger, aber hatten Sie auch schon einen Moment, wo Sie beglückt wurden oder stehen Sie einer solchen Begeisterung eher skeptisch gegenüber?
Ich würde gern sagen ja, aber also dass ich dem skeptisch gegenüberstehe. Aber ich habe über die Jahre doch einige Apple-Geräte getestet und muss schon sagen, vor allem auch im Vergleich zu anderen Herstellern, die ich auch immer wieder teste, eine gewisse Begeisterung kann man vielleicht auch mir nachsagen. Wobei ich nicht ganz so früh angefangen habe. Ich hatte sogar lange noch ein BlackBerry, als alle schon auf Smartphones umgestiegen waren. Also in dieser Hinsicht eher technischer Spätzünder, würde ich sagen.
Können Sie versuchen, das zu beschreiben? Was macht diese Art von Begeisterung aus?
Ich erinnere mich daran, als ich noch ein Android-Telefon hatte und irgendwann ein sehr überzeugter Apple-Nutzer auf mein Telefon schaute und sagte, ach, das ist ja gar nicht mehr so schlimm. Also das sieht ja gar nicht mehr so schlimm aus. Und ich glaube, damit, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Die Faszination ist eben, dass es wahnsinnig gut designt ist. Und das würde ich heute auch sagen, auch im Vergleich zu anderen Unternehmen, dass Apple immer das noch ein bisschen einfacher benutzbar macht und gleichzeitig so anschaulich, so anfassbar, dass man es eigentlich sofort haben möchte. Dieses, das will ich auch. Diesen Moment, den schaffen die immer noch ganz gut.
Müssen wir natürlich aufpassen, dass wir nicht zu einer reinen Werbesendung kommen. Aber ich glaube, die Kritik, die wird schon auch noch dazukommen, Herr Pörksen. Wenn Sie sich diese Schlangen vorstellen, man könnte ja fast schon sagen, das hat so was von Eucharistie-Erlebnis. Die Gemeinde kommt in Scharen, um teilzunehmen am Kult, beziehungsweise erfährt man über so ein Gerät ja auch sowas wie Erleuchtung in Anführungszeichen, oder? Was würden Sie sagen?
Das glaube ich nicht, aber in der Tat, ich selbst bin auch nicht ganz so wie mein Freund und Kollege Richard Gutjahr, nicht ganz so intensiv. Ich bin natürlich nach Palo Alto gepilgert und habe mir dort die diese Apple-Shops angeschaut, diese modernen Kathedralen besucht. Erinnere noch, wie ich als studentische Hilfskraft in meinem kleinen Zimmer saß an der Hamburger Uni. Sieht aus wie eine Gefängniszelle, der sogenannte Philosophenturm, die traurigste Architektur ever. Aber dann dieser sozusagen designtechnische Gesamtschlag. Auf einmal ist der iMac da, auf einmal kommen Apple-Computer in diese Hamburger Universität, die da so runtergerockt vor sich hin pfeift. Das war schon ein Kontrasterlebnis eigener Art. Aber in der Tat, Sie haben recht, mit dieser Spur in Richtung Spiritualität. Ich habe mich dann forschungspraktisch eigentlich jetzt mehr als 10, 15 Jahre mit den spirituellen Hintergründen eines Steve Jobs beschäftigt. War bei einem seiner Zen-Meister in Mountain View, habe mich mit den frühen Hacker-Konferenzen befasst und deren Idee. Bin auf seinen Guru gestoßen, zu dem er als 18-Jähriger gepilgert ist. Der war längst tot. Das gab kein Nachrichtensystem, das ihm das übermittelt hatte. Also kam sozusagen ein Jahr zu spät. Aber er meinte doch hier vielleicht nicht die Erleuchtung gefunden zu haben. Steve Jobs war ja ungeheuer arrogant. Er meinte, er war schon erleuchtet. Er wollte nur sozusagen noch wissen, wie man ein gutes Leben führt. Ernsthaft, es gibt eine Szene, wo er sich einem Zen-Meister genau mit dieser Arroganz nähert. Ich bin schon erleuchtet, aber was kann ich noch besser machen? Mhm. Aber er hat doch auf dieser Indienreise so seine eigene Legende oder so seine eigene Geschichte, jene Form von intuitiver Einfachheit entdeckt, die dann im Grunde genommen die gesamte Produktpalette geprägt hat und auch zu der ja gewiss auch berechtigten, designtechnisch berechtigten Begeisterung geführt hat, ja, die wir jetzt hier zeigen.
Da sind wir schon auf einem ganz interessanten Pfad. Falls jemand das noch nicht mitbekommen haben sollte, Steve Jobs, der Gründer der Firma Apple, hat eine sehr große Affinität zu buddhistischen, spirituellen Zen-Methoden gehabt. Sie haben jetzt schon den Bezug zum Design gezogen, Herr Pörksen. Kann man das sagen, dass in dieser Technikfirma tatsächlich so eine Spiritualität zum äußeren Erscheinen der Computer beigetragen hat? Lässt sich das so einfach ziehen?
Ich glaube ja, in der Tat. Also wenn wir uns die Zen-Architektur, die Zen-buddhistische Architektur angucken, dann ist die von großer Einfachheit. Sie arbeitet mit der weißen Fläche, mit einem extremen Minimalismus. Und wir wissen, wenn wir uns mit der Biografie eines Steve Jobs beschäftigen, wie intensiv er sich am Zen-Buddhismus orientiert hat. Es gab aber auch einen hinduistischen Meister, eben jenen in Indien, zu dem er gepilgert ist. Und er behauptet, er habe hier die Bedeutung der Intuition im Gegensatz zum Intellekt verstanden. Und was Apple ja vermocht hat, im Gegensatz zu den erwähnten Android-Geräten, ist ja so eine intuitiv sofort verständliche, man kann ein Kind vor einen iMac setzen, intuitiv sofort verständliche Benutzeroberfläche zu schaffen. Und diese Spiritualität, mal hinduistisch, mal buddhistisch orientiert, die zieht sich eigentlich durch sein Leben durch. Hart und zugespitzt. Ich würde sagen, die frohen Hippie-Versionen und Visionen des Anfangs zu einem riesenhaften Geschäftsmodell gemacht.
Genau, wie diese Entwicklung zustande kommen konnte, darüber werden wir auf jeden Fall noch sprechen. Herr Gutjahr, ist dieser Minimalismus etwas, was einen anzieht? Denn Zen-Buddhismus und kapitalistisches Geschäftsmodell liegt ja nicht direkt eng beieinander, würde ich jetzt mal behaupten.
Also über diese Persönlichkeit Steve Jobs könnte man eine ganze Sendung alleine füllen. Ich möchte Kollegen Pörksen ergänzen, und zwar auf dem Weg nach Indien zu dieser großen Reise, die er als junger Mann gemacht hat, meines Wissens größtenteils sogar barfuß, weil sein einziger Arbeitgeber, den er jemals in seinem Leben hatte, war damals Atari, und die haben ihn also für ein Jahr, ein knappes Jahr also beurlaubt, und er hat gesagt, okay, wenn ich nach Indien fliegen darf, dann mache ich auch diesen verhassten Job auf den Weg dahin, nach Deutschland zu fliegen, weil da hatte Atari große Probleme mit dem Absatz und da nach dem Rechten zu schauen. Und dann ist Steve Jobs nach Deutschland gekommen, auf dem Weg zu seiner großen Reise. Das war
1974, ne? Noch vor der Gründung von Apple.
Ja, kurz vor der Gründung von Apple. Und hat hier in Deutschland tatsächlich vor allem eines geliebt. Und das ist wirklich etwas, was man überall auch findet in seinen Biografien, dass er das deutsche Design, also auch immer und überall zelebriert hat. Sei es Bauhaus, sei es Braun war eine Firma, da konnte er ganze Interviews mitführen. Er hat mal ein Interview gegeben. Ich glaube, der Kollege, der damals froh war, dass er Steve Jobs interviewen durfte, muss sich geärgert haben, weil das halbe Interview bestand nur darin, dass Steve Jobs geschwärmt hat von seiner deutschen Waschmaschine. Und als die dann endlich abgehandelt war, interviewtechnisch, und der Interviewer gesagt hat, na, können wir jetzt zu den anderen Fragen übergehen, hat er gesagt, übrigens, ich habe auch einen Trockner von Miele oder was das damals war. Es ist also diese Klarheit, diese Reduktion auf das Wesentliche. Mhm. Das ist, glaube ich, etwas, was diese Einfachheit, wie Kollegin Hegemann das auch beschrieben hat, das ist, glaube ich, das, was uns Steve Jobs gebracht hat. Es gibt eine Folie, also eine Präsentationsfolie, die durfte in keinem Apple-Vortrag fehlen. Das war ein Wegweiser, der zwei Richtungen anzeigt. Eine deutet in Richtung Technology, also Technik, und die andere in Liberal Arts, also die freie Kunst und das, was eben auch diese Hippie-Generation, dieses freie Denken ausgemacht hat. Und er sagt, und das gilt sogar noch heute, auch wenn Steve Jobs lange nicht mehr ist, diese DNA ist fest eingepflanzt in das Unternehmen, dass Apple, anders als andere Unternehmen, und deswegen hat es diesen Heiligkult auch, möchte an dieser Intersection, also genau an diese, möchte Technik und die Künste zusammenbringen.
Frau Hegemann, ist das auch was, womit Sie was anfangen können?
Ich glaube, es geht ja noch weiter. Also was Apple definitiv neu gemacht hat, war Hardware und Software zusammenzudenken. Also hier wurden nicht nur Technikprodukte gebaut, die technisch gut sind, sondern die auch Spaß machen zu bedienen und die gut aussehen. Das haben wir jetzt schon gesagt, aber ich glaube, das muss man noch einmal herausstellen, dass diese Verknüpfung etwas war, was Steve Jobs extrem wichtig war. In der Biografie von Walter Isaacson, in die ich nochmal reingeguckt habe vor dieser Sendung, da steht
es. Steve Jobs Biografie.
Die Steve Jobs Biografie, genau. Mhm. Da steht es auch nochmal drin, dass das quasi dieser Punkt war. Es musste das Design zuerst stehen und dann wurde die Technik reingebaut. Zum Beispiel in diesem berühmten iMac. Dieser eiartige PC, muss man fast sagen, mit durchsichtigem Gehäuse und verrückten Farben. Da musste erst das Design stehen und dann kam die Technik und da steckt ganz viel des Zaubers drin, den, glaube ich, viele heute immer noch mit Apple verbinden.
Das war ja der All-in-One-Rechner, hat man gesagt, ne, wo sozusagen Computer und Monitor in einem gefasst wurden. Im Grunde das erste Gerät, nachdem Steve Jobs wieder in die Firma zurückkehrte. Er ist ja zwischenzeitlich auch von Apple entlassen worden, weil es nicht so gut gelaufen ist in Mitte der 80er Jahre. Und danach ging es dann los mit dem Designer Johnny Ive zusammen. Den hat er, Herr Perksen, ja auch zu seinem spirituellen Partner erklärt. Was für eine Kultur pflegt man in einem Unternehmen, in dem solche Beziehungen oder Verbindungen gibt? Hat es dann im Grunde schon was Sektenhaftes?
Ich persönlich würde nicht von etwas Sektenhaftem sprechen, sondern Steve Jobs war in vielem unternehmerisch gesprochen eigentlich so ein Genie der Synthese. Also Wozniak konnte wirklich programmieren.
Co-Gründer, ne?
Ja, Steve genau, Wozniak. Steve Wozniak, der konnte wirklich programmieren, war bei den ersten Hacker-Konferenzen dabei und beseelt von dieser Hacker-Ethik, Software soll eigentlich frei sein. Homebrew Computer Club, einer der ersten Nerd-Clubs da im Silicon Valley, gar nicht so überschätzen in der Bedeutung für die ganze Geschichte der Computerrevolution. Und da saß man zusammen und hat die Dinge auseinandergebaut, wieder zusammengeschraubt und gesagt, Software sollte frei sein. Und Steve Jobs hat gesagt, Wozniak ist genial, aber Software sollte nicht frei sein. Ich mache daraus ein Geschäftsmodell. Und so hat er immer wieder durch sein gesamtes Leben hinweg Menschen entdeckt, Ideenwelten entdeckt, tolle Designs entdeckt, als Genie der Kombination, ganz wenig selbst erfunden, aber mit ungeheurer Kraft und Rücksichtslosigkeit und Härte als CEO, würde er wahrscheinlich keine 3 Wochen am Stück überleben im Handyzeitalter, weil vieles war auch toxisch und von großer Arroganz und Aggressivität geprägt, aber Ideen zusammengefügt, zusammengebracht. Die können so ein sektierisches Element sicher bei der Schulung der Apple-Mitarbeiter in diesen Stores, dieses Grinsen, Lachen, Klatschen, das spirituelle Leben, die persönliche Verbindung zum Verkäufer, die Verbote mit Medien zu sprechen, da können sie solche Elemente erleben, aber so hart würde ich nicht formulieren. Eher so, er hat die Vision der Hippie-Ära, sein Guru neben Karoli Baba, die Zen-Meister, Er hat dies alles benutzt als Spielmaterial für eine geniale unternehmerische Idee und Konzeption. Apple ist ja die einzige Luxusmarke, die man wirklich braucht. Sie brauchen keine Gucci-Tasche, sie brauchen kein Senja-T-Shirt. Aber diese Marke brauchen sie, wenn sie mal begonnen haben, sich in diesem Apple-Ökosystem zu bewegen. Er hat es genial kombiniert, aber letztlich steht dahinter natürlich in vielem die hässliche Fratze des enthemmten Kapitalisten.
Man könnte ja sogar so weit gehen zu sagen, dass Apple mehr eine Marketingfirma als eine Tech-Firma ist, ja, weil so sehr mitgedacht wurde von vornherein, wie man das verkauft. Ich meine, man muss dazu sagen, Steve Jobs gilt ja als jemand, der nicht nur auf Zahlen geguckt hat, sondern der sich auch von einer Idee begeistern lassen konnte. Und trotzdem muss man sagen, wie sehr er darauf geachtet hat, dass Produkte gut aussehen, aber dass sie auch vernünftig inszeniert sind, dass er jeden Werbespruch, jede Werbung abgesegnet hat. Da sind ja sehr viele Aspekte, die da zusammenkommen, die dann dieses Spirituelle dann doch ein wenig ökonomischer erscheinen lassen oder etwas weniger romantisch, als wir das vielleicht bisher besprochen haben.
Die hässliche Fratze des Kapitalismus. Herr Gut, ja, eben wurden schon ein paar Sachen angesprochen, die hinter der Firma stehen. Also Herr Paxson hat gesagt, Teile dürfen die Mitarbeiter nicht mit Medien sprechen. Dieses System von Hardware und Software ist geschlossen. Also man darf da nicht so einfach als Fremdfirma mitmachen. Wie sehr gehört auch die Restriktion zu Apple dazu?
Es ist wirklich ein erstaunlicher Werdegang von Apple. Man muss sich das mal vorstellen. Also vor knapp 30 Jahren war Apple so gut wie tot. Pleite. Ne? Und war nur noch wenige Wochen, hat Phil Schiller jetzt gerade in Texas auf einer Konferenz erzählt, bis man also quasi Konkurs hätte anmelden müssen. Und Steve Jobs hat dieses Ruder rumgerissen und aus diesem Unternehmen, Sie haben es eingangs schon gesagt, mit das wertvollste Unternehmen der Welt, ich glaube mittlerweile gibt es da ein paar andere noch, aber das ist ja bei der Börse immer so, dass es hoch und runter geht, gemacht. Und interessanterweise spiegelt sich das auch im Umgang mit den Medien wieder. Vor 30 Jahren, wenn Apple zu einer Pressekonferenz geladen hätte, dann waren die froh, wenn da 20 Leute gekommen sind. Jahre später, als dann der iPod, Sie haben den iMac schon angesprochen, also dieses Comeback von Apple mit Steve Jobs, der inzwischen dann wieder CEO geworden ist, zwischendrin haben sie ihn ja mal gefeuert, wurde diese Marke plötzlich richtig sexy. Und dann begann auch diese Knebelverträge oder diese unausgesprochene, wie soll man sagen, Abhängigkeit der Medienleute von Apple. Will heißen, wenn Apple heute zu einem Event, also zu einem Verkaufsevent sozusagen, einlädt, dann dürfen da nur handselektierte Journalistinnen und Journalisten also einfliegen. Und das muss man sich mal vorstellen. Normalerweise ist es ja immer Sache einer Redaktion, eines Fernsehsenders oder eines Verlages zu sagen, wen man dann da hinschickt, wer gerade Zeit hat oder der beste Journalist ist. Nein, Apple lädt nicht den Spiegel ein. Apple lädt nicht die Zeit ein, Frau Kollegin. Apple lädt nicht den Südwestrundfunk ein, sondern Apple selektiert in jedem Land jeden einzelnen Journalisten und nur der kriegt die Einladung und wenn er nicht fliegt, dann kommt er halt nicht. Und dann kriegt der ganze Sender aber auch nicht.
Das ist ja nicht etwas, was man sich jetzt unter modernem Unternehmertum eigentlich vorstellt. Wie kann es sein, dass trotzdem Apple, zumindest ist das so, glaube ich, die allgemeine Wahrnehmung, immer noch, wir haben vom Mythos des guten Tech-Giganten gesprochen, immer noch so positiv wahrgenommen wird? Will da keiner dahinter blicken oder gibt es auch wenig Geschichten, die man erzählen kann, die etwas Kritisches über Apple sagen würden?
Oh, es gibt so viel zu sagen und ich glaube, wir tun heute tatsächlich 50 Jahre. Man sollte auch die Leistungen, und ich glaube, das haben wir jetzt im ersten Teil der Sendung getan, würdigen. Und ich bin auch froh, dass wir in Deutschland, wir sind ja immer sehr schnell mit der Kritik, aber man sollte auch wirklich die Leistung mal einfach wertschätzen. Wenn wir das damals bei Siemens oder bei Mercedes oder sonst was gemacht hätten, bei Daimler, Gottlieb Daimler, dann hätte es diese Weltmarken aus Deutschland ja auch nie gegeben. Also insofern Ehre, wem Ehre gebührt. Aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Sie haben es gesagt, diese Kontrollsucht von Apple, dass wirklich alles bis zum letzten Komma sozusagen, also quasi gesteuert wird, dass es eine Form von Überwachung innerhalb der Firma gab, dass nichts nach außen drang. Das war die Schattenseite dieses Konzerns, weil, und das, ne, Fisch stinkt vom Kopf, Steve Jobs war einfach, ne, er hatte eine solche Vision, kann man fast sagen, wie Dinge zu sein haben, dass er wirklich nichts nichts dem Zufall überlassen wollte. Und das drückte sich dann auch in dem einen oder anderen cholerischen Anfall aus, den dann ein Mitarbeiter im Aufzug abbekommen hat. Was machen Sie hier? Und wenn du es nicht in 30 Sekunden erklären konntest, dann warst du auf dem Weg nach oben, dann joblos.
Und wenn ich ergänzen darf, hinzu kommt auch, man muss Apple, glaube ich, im Kontext der Firmen sehen, mit denen Apple in einen Topf geworfen wird, also mit den anderen Tech-Firmen. Mhm. Ich muss daran viel denken, wenn wir zum Beispiel, gerade sprechen wir viel über soziale Medien und was Smartphones mit uns machen, und wir reden relativ wenig über die Smartphone-Hersteller. Das hat auch ein paar gute Gründe, zum Beispiel, dass Apple, glaube ich, früh realisiert hat, dass Menschen ihre iPhones nicht nur mögen, sondern auch gleichzeitig hassen. Also die haben durch die Bildschirmzeitstatistik oder auch das Digital Wellbeing, wie das so schön heißt, einen Weg geschaffen, mit dem man das Gefühl hat, man hat Kontrolle darüber. Ob man die hat, ist dann eine andere Frage. Und ich musste auch noch mal beim Thema Datenschutz dran denken, dass Apple sehr klug agiert hat in diesem Bereich. Datenschutz ist ja eigentlich immer unsexy, und es ist wenigen Unternehmen gelungen, mit sich Datenschutz draufzukleben und zu sagen, das ist cool. Aber vor einigen Jahren, als gerade der heutige Meta-Konzern, die Firma hinter Facebook und Instagram, einen Datenschutzskandal nach dem anderen hatte, hat Apple eben gesagt, nee, eure Daten gehören euch. Was ihr möchtet, was auf dem Gerät bleibt, bleibt auf dem Gerät. Und fast legendär das Plakat, das sie damals in Las Vegas zur Tech-Konferenz CES 2019 aufgehangen haben. What happens on your iPhone stays on your iPhone. Mhm. Also was auf dem iPhone passiert, bleibt auf dem iPhone. Also man muss sagen, sie haben auch gesellschaftliche Themen mitgedacht. Und ich will gar nicht sagen,
Frau Kollegin, wenn ich ganz kurz erklären kann, das ist deswegen so brillant, weil es dieses geflügelte Wort in Amerika gibt, ne, was in Las Vegas passiert, bleibt in Las Vegas, ne, weil es dort natürlich Sodom und Gomorra, weil dort natürlich Alkohol, Drogen und Nachtclubs. So, und deswegen war dieser Spruch so genial.
Ganz genau. Es war in dem Kontext des, wo es stattgefunden hat, genial, aber auch in dem Kontext der Debatten, die zu dem Zeitpunkt geführt wurden. Und das Ding ist, Apple profitiert ja durchaus von diesem Datenschutz auch, weil es eben dafür sorgt, dass andere nicht wissen, was wir so genau an unserem Telefon machen. Apple aber weiß das natürlich sehr genau. Denn Apple sammelt durchaus Daten über uns. Also die sind sehr gut darin, auch das zu kaschieren, was vielleicht nicht so marketingwürdig ist.
Wir erleben jetzt womöglich, das wäre zumindest meine Hypothese, nochmal einen Imagewandel von Apple, insbesondere in den Zeiten von Donald Trump. Wir haben ja mit Tim Cook jetzt einen Apple-Kapitän, der eher Verbesserer ist, nicht ein Unternehmensrebell, wie das Steve Jobs war. Und der im Grunde genommen den Kniefall, ich glaube, man muss das so hart sagen, vor einem faschistischen Entertainer wie Donald Trump probt. Also erinnert sei an diese Szene, wo Tim Cook ins Weiße Haus geht und so eine goldene Riesenplatine, eigentlich ein Riesenklumpen Gold, dem Präsidenten überreicht. Erinnert sei an die Szene, wo er den Film über Melania, diesen Werbefilm über Melania anschaut, sich äußert, wie großartig Donald Trump zuhören könnte, just an dem Abend, an dem in Minnesota Alex Pretty, der Demonstrant, erschossen wird. Und wir kennen jetzt die Videos und die Abläufe dieses Geschehens. Also ich würde prognostizieren, dass Apple, und jedes Narrativ ist ja ein Stück Selbstfestlegung, und man hat sich auf die Seite der Guten hinorientiert oder zumindest der weicheren oder der freundlicheren, dass dieses Image deutlich an Zauber verliert, je weiter Tim Cook diesen Kniefall probt.
50 Jahre Apple, der Mythos vom guten Tech-Giganten, das ist unser Thema hier in diesem SWR-Kulturforum. Wir sprechen mit Bernhard Pörks, eine Medienwissenschaftler, Lisa Hegemann, Journalistin von der Zeit, und Richard Gutjahr, ebenfalls Journalist. Die Frage, wir sind jetzt hier an einem interessanten Punkt, finde ich. Sie haben von einem möglichen Imagewandel gesprochen, Herr Pörksen. Da schwingt ja dann vielleicht auch die Frage mit, wäre das unter Steve Jobs auch passiert? Vielleicht ist die Frage aber auch gar nicht so relevant. Reiht sich aber Apple da dann doch in die Reihe der sogenannten Tech-Bros ein? Mark Zuckerberg von Facebook, Elon Musk ohnehin, auch Jeff Bezos von Amazon. Oder stehen Sie immer noch ein bisschen an der Seite? Also Sie haben ja gerade Tim Cook geschildert, der da auch natürlich sich an Donald Trump na, ich will nicht sagen herangeschleimt hat, aber vielleicht doch. Ist es doch genau das.
Ja, ich würde sagen, also warum übergeben Sie einem Präsidenten einen Goldklumpen? Mhm. Ich weiß nicht, für mich hat das sozusagen den Geschmack der öffentlichen Korruption, der Korruption auf der Bühne selbst, eine aus meiner Sicht widerliche Schleimerei und Schmeichelei. Ich habe damit so nicht gerechnet und so viel Idealismus sei mir gestattet. Ich glaube, es wäre unter Steve Jobs dieser erratischen, im Grunde genommen doch innerlich unabhängigen Persönlichkeit, die vermutlich so nicht passiert. Weil alles, was er spirituell gedacht hat, und wir wissen ja sehr genau, ich meine, dieses Leben ist ausgeleuchtet. Wir wissen, welches Buch, die Autobiografie eines Yogi, die Menschen, die auf seiner Beerdigung waren, bekommen haben. Wir wissen, welches Bild, das einzige Bild in seinem Zimmer über seinem Toten- und Sterbebett stand, das Bild von Nem Karoli Baba, diesem hinduistischen Guru, zu dem dann später Mark Zuckerberg, Larry Page, Jeff Skoll von eBay auf seinen Spuren gepilgert sind. Ein Mensch, der gesagt hat, diene anderen. Wir wissen um sein Interesse am Zen-Buddhismus. Also ich persönlich würde sagen, das wäre nun wirklich der maximale Bruch. Das reichste Unternehmen der Welt hat nicht die Balls, wie man in den USA sagen würde. Ich lasse mir jetzt keine Übersetzung einfallen. Aber ganz ernsthaft, ich persönlich wäre doch der Auffassung, die Gespräche, die ich geführt habe mit Menschen, die Steve Jobs sehr, sehr nahe waren, die ihn am Ende seines Lebens begleitet haben. Ich will es mir eigentlich nicht vorstellen, obwohl ich auch sagen muss, die Computer-Hippies, die ich erforsche, die sind auf eine für mich abstoßende Weise still, gerade jetzt im Moment. Also das gehört auch zur Wahrheit. Mhm. Ja,
wobei man zur Ehrrettung vielleicht sagen muss von Apple, dass die Führungsriege zwar mit der Regierung kuschelt, ist aber durchaus Kritik, vor allem an dem an der Teilnahme von Tim Cook an dieser Melania-Vorführung gab. Und für Apple-Verhältnisse ist es bemerkenswert, dass wir das überhaupt wissen. Wie Richard Gutier ja gerade schon richtig sagt, Apple ist so verschlossen als Unternehmen, dass es sehr selten ist, dass Mitarbeiter sich äußern oder dass man erfährt, dass es Unmut innerhalb dieses Unternehmens gibt. Und das zum Beispiel wurde intern durchaus diskutiert. Da wurde eben diese Scheinheiligkeit auch thematisiert, dass Apple ein sehr diverses, ein progressives Image nach außen pflegt und gleichzeitig bei jeder Gelegenheit mit dem nicht ganz so progressiven US-Präsidenten kuschelt.
Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, eng befreundet war Steve Jobs auch mit Larry Ellison von Oracle und der ist nun wiederum ein sehr großer Unterstützer von Donald Trump. Also persönliche Beziehungen in diese Richtung gab es zumindest. Der Sohn David Ellison wird jetzt wahrscheinlich Warner kaufen, also so ein großes Medienimperium, was dahinter steht. Was ich noch anführen wollte, dieses in Anführungszeichen gute Image oder das Underdog-Image, das hat ja Steve Jobs sehr gepflegt. Ne? In Apple als der David, der gegen einen Goliath wie zum Beispiel IBM oder später Microsoft ankämpft und die Rechte der kleinen, freien Individualisten stärkt. Da gab es sogar einen riesen Werbespot in der Regie von Ridley Scott, der mit den Bildern von 1984 Big Brother spielt. Fällt dieses Narrativ oder dieses Image Apple jetzt so ein bisschen auf die Füße, dass im Grunde man nun Apple als den großen Konzern, den Datensammler, eben als den Goliath im Spiel wahrnimmt?
Wenn ich dazu was sagen darf. Gerne. Also ich zur Ehrenrettung hier von Apple muss man sagen und auch was wir gerade bezüglich Donald Trump und diesem Kniefall in Washington erlebt haben. Ich war ja auch Korrespondent im Weißen Haus während der Pandemie und habe die Welt dort kennengelernt, die sich gewandelt hat. Das Silicon Valley wurde früher von Washington mehr oder weniger so als Hippie-Insel irgendwie nicht ernst genommen. Und mittlerweile hat Trump und Co. natürlich erkannt, dass im Grunde genommen, ja, dass die Gatekeeper in der heutigen digitalen Welt nicht mehr alleine die großen Fernseh- oder Radiosender sind und die Verlage, sondern dass das eben die Herrscher über unsere kleinen unten Bildschirme sind, die wir alle in der Tasche tragen. Und deswegen gibt es diesen Kniefall jetzt quasi als eine Art Macht- und Loyalitätsbeweis, wer hier sozusagen das Sagen hat. Wenn Sie mich fragen, hat das Silicon Valley mittlerweile mehr Macht als Washington? Und man versucht sozusagen hier diesen Kotau. Man möchte es auch fast als Deutscher nicht sagen, aber man kommt eigentlich nicht drum rum. Ich bin historisch sehr ambivalent aufgewachsen. Meine Familie ist jüdisch und mein Großvater war ein Nazi. Man kann schon auch manchmal sich fragen, ne, wer sind eigentlich schlimmer? Diejenigen, die oben herrschen und die Gewalt an sich reißen, oder diejenigen, die sie machen lassen und ihnen auch noch sozusagen die Enabler, also die das möglich machen, die ihnen auch noch die Panzer bauen und die Daten zukommen lassen. Also das ist gerade da erlebt, glaube ich, wird die Geschichte darüber urteilen, ob wir nicht gerade an einer ganz, ganz sensiblen Wegweisung sind sozusagen, in welche Richtung wird diese Technik laufen? Wird sie uns knechten? Werden die Daten uns sozusagen zum Verhängnis? Denken wir an Stasi oder auch an die Nazis. Oder aber befreien sie uns? Mhm. Letzter Satz. Ich bin da deswegen so leidenschaftlich, weil ich war 2011 auf dem Tahrirplatz in Kairo, als da ein Machthaber versucht hat, das Internet und damit den Zugang zu freien Medien abzuschalten. Und ich habe die Menschen erlebt, die dort Schilder hochhielten, wo drauf stand irgendwie, we love Facebook, und Facebook eröffnet uns eine neue Welt, und Twitter und all diese und Google als die großen Befreier. Und davon spricht heute niemand mehr, denn die gleichen Geräte, die gleichen Netzwerke, WhatsApp, Instagram, you name it, die Leute befreit haben, werden jetzt von den Machthabern dieser Welt, siehe Trump, eingesetzt, um sogar seine eigenen Leute zu überwachen.
Wenn ich da eine Ergänzung noch machen darf, eigentlich ist es wunderbar, diese Hippie-Geschichte der Frühphase noch mal zu entdecken. Diese Spots noch einmal anzuschauen. 1984 is not 1984. Die Anspielung auf George Orwell. Die Abscheu vor der Konformität. Denken Sie an diesen anderen Werbespot zurück. Think different von Apple. Mhm. To the crazy ones. Es ist den Rebellen, den Verrückten, den Außenseitern gewidmet. Eigentlich ist es wunderbar, diese Geschichte noch einmal wiederzuentdecken und die Verpflichtung, die darin liegt, auch wiederzuentdecken. Also nicht aus Hippie-Sentimentalität, sondern weil es jetzt tatsächlich um alles geht. Und die Frage wird sein, und die Geschichte wird darüber urteilen, Richard Gutjahr hat es gesagt, wo war man? Ich selbst war in den letzten 10 Jahren unendlich oft drüben. Und je mächtiger Trump wird, desto stiller wird es an der Westküste. Also die letzten Besuche fanden wie in Watte statt. Das Thema Trump ist irgendwie tabuisiert. Man redet noch darum, ob man irgendwie noch eine zweite Staatsbürgerschaft in Portugal erwerben kann und was man denn macht, wenn es ganz ernst wird. Aber das sind Strategien individueller Selbsterrettung. Gut, jetzt gibt es wieder große Demonstrationen. Aber im Kern hoffe ich auf die Zivilgesellschaft, und das frühe Apple-Image ist ein Mini-Baustein für eine mögliche Geschichte des Widerstands, die auch in der Computergeschichte beschlossen ist.
Dürfte ich eine kleine Frage um dieses Thema, weil es ist so komplex. Ich glaube, da könnten wir Stunden noch drüber, sollte man eigentlich auch Stunden drüber reden, weil ich glaube, als unsere heutige Generation an diesem Übergang zwischen analogen und digitalen Welt, glaube ich, da werden uns unsere Enkelkinder mal fragen und sagen, warum habt ihr denn damals nicht widersprochen, oder warum ist das so gekommen? Ihr wart doch damals, ihr durftet doch damals wählen. Nein, aber die Frage, die ich wirklich an die Runde stelle und so weiter, können wir uns vielleicht darauf einigen, Um dieses Phänomen Apple vielleicht mal in einen Satz zu gießen. Von allen kapitalistischen Tech-Raubtieren kann man sagen, dass Apple nicht das Schlimmste, vielleicht sogar noch das kleinste Übel ist.
Ja, das war das, was ich eingangs meinte. Ich würde hundertprozentig zustimmen. Man muss Apple im Kontext seiner Konkurrenz sehen. Ja? Wenn man überlegt, wie sich ein Mark Zuckerberg anbietet oder auch Larry Ellison haben wir schon genannt. Es gibt ja noch diverse andere Tech-Bosse, die einem einfallen. Ja, dann wirkt Apple im Vergleich doch nicht ganz so schlimm, was ich übrigens für einen Fehler halte. Aber das ist, glaube ich, schon sowohl, wenn ich nochmal auf die technologische Ebene gehen darf, so, als auch auf dieser politischen Ebene gerade.
Das ist natürlich auch wiederum eine gute Basis, um weiter Geschäfte zu machen. Ne? Also auf der einen Seite hält man dieses Image irgendwie aufrecht, dass man vielleicht doch nicht zu den Schlimmsten gehört. Und auf der anderen Seite pflegt man aber doch auch ein System, das in sich geschlossen bleibt. Also wenn man das jetzt mal mit unseren europäischen Perspektiven sieht, eben fiel das Stichwort Gatekeeper. Die Europäische Union versucht ja Apple immer wieder dran zu kriegen, was den Digital Markets Act angeht, also was Offenheit von Systemen angeht. Könnte da auch eventuell ein Grund liegen, warum sich Apple jetzt zum Beispiel an den amerikanischen Präsidenten heranschmeißt, weil aus Europa zum Beispiel Druck kommt auf dieses geschlossene System, mit dem sie einfach auch viel Geld verdienen?
Ich habe dazu wirklich im letzten Jahr sehr viel Hintergrundgespräche geführt. Ich habe mir noch keine abschließende Meinung gebildet, aber ich kann jetzt einfach mal so aus meinem Reporter-Notizblock reden. Ich war sowohl in Brüssel als auch in Berlin, Digitalministerium, bei der Europäischen Union, in der Kommission, wo ich ein paar Leute kenne. Und der Druck aus dem Silicon Valley über Washington ist gigantisch auf Europa. Das sieht man und erkennt man alleine an der KI-Verordnung oder den KI-Gesetzen, die beschlossen worden sind, die abgestimmt und auch schon in Kraft getreten sind, bis im letzten Sommer auf einmal. Es hieß, wir führen diese Gesetze jetzt erstmal nicht aus und verhandeln nochmal neu. Was im Hintergrund passiert ist, Sie erinnern sich an diese ersten legendären Abendessen im Weißen Haus mit den besagten Tech-Bros aus dem Silicon Valley, die also dort sich gebückt haben, dass jeder Pornodarstellerin wahrscheinlich die Tränen in die Augen gekommen wären. Da hat Mark Zuckerberg, man kann es nachlesen, es ist fast sogar offen auf True Social, am nächsten Tag Donald Trump geäußert, also öffentlich, dass er also der Zensur, die aus Europa auf die Verordnung der künstlichen Intelligenz ausgeübt wird, wenn Europa die Zensur, ne, also unsere Regulierungsversuche, die Zensur amerikanischer Unternehmen nicht aufgehoben wird, dann droht man der EU und einen handfesten Handelskrieg. Man denke an die Tarife. Und letzter Satz dazu, damit merkt man, dass jeder von uns sozusagen in diesem Machtspiel involviert ist. Der höchste Druck, dass also die Regulierung und dieser Datenschutz wieder aufgeweicht und zum Teil sogar komplett ausgehebelt worden ist, obwohl das alles schon beschlossen ist, kam aus Deutschland.
Ja, vielleicht ist es gut, sich zu erinnern, Apple hat einfach ein Doppelgesicht. Wir haben die Ausbeutungsverhältnisse, die man in China praktiziert, um die iPhones so günstig wie möglich für den Weltmarkt zu praktizieren. Und wir haben auf der anderen Seite die Tatsache, dass Apple eigentlich aus meiner Sicht wie so ein gigantisches Marketingprogramm, Frau Hegemann hat es erwähnt, den Computer cool gemacht hat. Und zwar den Computer befreit hat von diesem entsetzlichen grauen IBM-Image, befreit hat von der Aura, Kriegstechnologie zu sein. Und der Computer als Werkzeug der Befreiung, als philosophisches Tool, als Instrument der Vernetzung. Und ich würde sagen, vieles von dem, was wir jetzt aus der Computerindustrie, aus der Big-Tech-Welt erleben, hat eigentlich einen tief dystopischen Charakter. Aber die Utopie der Vernetzung ist nicht völlig tot.
Und ja, Fahrrad für die Seele oder für das Gehirn,
glaube ich. Geist.
Für den Geist hat Steve Jobs das mal genannt. Ich glaube, das umschreibt das wunderbar, was du gerade gesagt hast. Ja.
Wenn wir jetzt, wo wir schon quasi in die Schlussrunde einbiegen unserer Diskussion, an die Zukunft von Apple selbst denken, wo sehen Sie die? Kann man eine Vision entwickeln? Im Moment wird ja Apple schon auch dafür kritisiert, dass sie, was die, sagen wir mal, lukrativste Zukunftstechnologie, also KI, eigentlich keine Strategie haben. In welche Richtung, denken Sie, könnte sich das Unternehmen entwickeln? Kann da eine Bewegung weg von diesen Tech-Bros, von der Silicon Valley-Ideologie kommen? Oder könnte das auch alles im Grunde zusammenbrechen, weil man eben keinen Plan hat, was die technologische Zukunft angeht und was die Nutzerzentrierung, die Apple immer ausgemacht hat, auch betrifft?
Ich glaube, man kann das Apple durchaus so auslegen, wie das von wirtschaftlicher Seite getan wird, nämlich sehr negativ. Die haben das verschlafen und die haben es nicht gecheckt. Ich glaube, was ich schon aber ihnen zugutehalten würde, ist, dass ja erstmal erwiesen werden muss, dass KI im Alltag der Menschen den großen Unterschied macht. Und ja, die KI-Enthusiasten werden mich jetzt schlachten, weil natürlich KI jetzt schon sehr viele Lebensbereiche durchdringt, unsere Jobs, vielleicht bei manchen sogar schon den Beziehungsalltag. Aber die Frage, die unbeantwortet ist, ist, ob künstliche Intelligenz von Menschen im gleichen Maß notwendig angesehen wird, wie heute ein Smartphone notwendig angesehen wird. Jetzt muss man sagen, auch ein Smartphone ist ja nicht unbedingt notwendig. Man brauchte es nicht wirklich, aber irgendwann hatten es alle und dann wollte man auch eins. Und was ich damit sagen will ist, also Apple hat ja mehrere Wege, wie sie das immer noch gewinnen können. Sie können das beste Produkt machen, etwas, was wir jetzt, glaube ich, in dieser Sendung recht gut herausgearbeitet haben, worin die nicht schlecht sind, um es etwas understatementmäßig zu sagen. Oder sie können es besser machen, als es die anderen machen. Oder womöglich lassen Sie diesen Trend auch sein und es schadet Ihnen gar nicht so sehr. Ich traue mir da keine Prognose zu. Ich würde es mir aber auch nicht so einfach machen zu sagen, die gehen unter. Allein schon, weil die den gleichen Vorteil haben, den Microsoft in den 2000ern hatte, als es Microsoft mal wirklich schlecht geht. Die haben einfach unfassbar viel Geld, mit dem sie auch Dürrephasen ganz gut aushalten können.
Ich persönlich, wenn Sie mich fragen, ich sehe das nicht so scharf, dass Sie keine KI-Strategie haben. Sie haben nur eine KI-Strategie, die gewissermaßen nicht so auffällig ist, die nicht durch den nächsten Avatar, der einem gleichsam ins Gesicht springt, auf dem Bildschirm in Erscheinung tritt, sondern Sie, wie Frau Hegemann das ja vorhin wunderbar geschildert hat, dieses Nutzervertrauen, Privacy First, ins Zentrum stellt. Aber ich wage eigentlich keine Prognose. Die Schmeicheleien im Weißen Haus, die Kniefälle vor einer Figur wie Donald Trump, die so viele Tech-Bros nun absolviert haben, die haben mich im Kern zutiefst erschreckt. Also wenn solche Supermächte um der Märkte willen in dieser Weise agieren, dann ist das eine Lehre, die man eigentlich keine Lehre nennen kann, sondern eigentlich ein tiefer Schrecken. Tut mir leid, wenn ich so pessimistisch bin.
Ja gut, ja, von Ihnen auch noch eine Einschätzung. Als das iPhone herauskam 2007, da gab es einen riesen Jubel in der Technikszene. Im Grunde war das Gerät, auf das alle gehofft haben. Ansonsten war ja Apple auch immer ganz gut da drin, Sachen auf den Markt zu bringen, von denen man nicht so genau wusste, wofür man die braucht. Aber die sahen gut aus und irgendwie wurden sie dann wahnsinnig erfolgreich, wie das iPad zum Beispiel. Glauben Sie auch, dass das passieren kann, dass Apple sozusagen hier Zeit ins Land gehen lässt und dann am Ende alle guten Ideen von anderen sammelt und im Grunde was herausbringt, was vor allen Dingen Ihnen wieder sehr viel Profit bringt?
Ich traue mir hier wirklich keine Prognose zu, denn was Bernard Perksen gesagt hat, das ist für mich auch so ein Moment, wo ich in Zweifel kam. Wenn ein Unternehmen seine Ideale, auf das es gebaut war, aufgibt, dann muss man hellhörig werden. Ne? Dann kann das auch ganz schnell in eine ganz falsche Richtung laufen. Der jetzige Konzernmanager oder Chef ist ja wirklich ein Schüler, muss man fast sagen, von Steve Jobs, wenn man das Ganze auch mal kunsthistorisch überdenkt, dass man sagt, das ist eine Schule. Naja, gut, ich meine, also nichts anderes war ja die italienische Renaissance oder wenn man weitergeht, zum Beispiel Rembrandt und Rubens und so weiter, die haben ja ihre Bilder nicht selber gemalt, sondern hatten Schüler. Und haben dann ihre Unterschrift draufgesetzt, die einen mehr, die anderen weniger. Aber das heißt, die guten Ideen oder die Kunst, man hat die geprägt, aber man hat natürlich nicht alles selber gemacht. Und so würde ich Steve Jobs auch als Lehrmeister sozusagen einer Denkschule und nicht nur eines Konzernes begreifen. Und wir alle wissen, die Medici und so weiter, da ging es ja auch nicht nur um die schönen Künste, sondern auch um sehr viel Macht und sehr viel Geld. Ich kann mir kein Urteil erlauben, aber wie eine Geschichte weitergehen könnte, und da reden wir dann in 20 Jahren drüber, wäre, der CEO Tim Cook hat mal in einer Randbemerkung einen sehr verräterischen Satz gesagt. Er hat gesagt, wenn man in 50 oder in 100 Jahren, ich weiß nicht mehr, was die Zeitspanne war, aber mal an Apple zurückdenkt, dann werden wir, glaube ich, nicht mehr als Apple, als Computer oder als iPhone-Konzern denken, sondern was es zur Medizin beigetragen hat. Und jetzt wird's interessant. Mhm. Wenn Sie sich nämlich mal, ne, Folge dem Geld. Wenn du jetzt mal anschaust, was ist denn der größte noch nicht gehobene Schatz vom Silicon Valley? Und wo steckt weltweit das meiste Geld in, das ist nicht Rüstung. Das ist jetzt noch nicht mal die IT und unsere Daten, sondern das ist Pharma und unsere Medizin. Mhm. Da kommt mit Abstand nichts. Und dann erst Autoindustrie weit hinten, Chemie weit. Aber Pharma und Medizin könnte einer dieser Megamärkte werden. Und da, stellen Sie sich mal vor, es gäbe eine Gesundheitskarte. Und zwar geführt nicht von der Bundesrepublik Deutschland oder von, weiß ich nicht was, von einer Krankenkasse, sondern von einem Tech-Unternehmen. Sie haben jetzt also, sagen wir mal, die großen Player Apple, Amazon, Microsoft, OpenAI als neuer Player für die künstliche Intelligenz, Google und so weiter. Wem würden Sie Ihre intimsten Daten anvertrauen mit dem Hinblick auf, was ist das Kleinste unter den Übeln? Hm. Ich habe meine Antwort.
Das war das SWR Kulturforum zum Thema 50 Jahre Apple, der Mythos vom guten Tech-Giganten. Es diskutierten die Zeitjournalistin Lisa Hegemann, der Medienwissenschaftler Professor Bernhard Pörksen von der Uni Tübingen und der Journalist Richard Gutjahr. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Carsten Umlauf.